Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast aus Österreich, um genau zu sein, aus Wien. Matthias Winkler ist Geschäftsführer der Sacher Group und damit auch Chef des weltbekannten Hotels Sacher in Wien. Themen, die wir heute besprechen werden, sind die Herausforderungen der 5-Sterne-Luxushotellerie, die Trends in diesem Bereich, Kostenmanagement in Zeiten der Inflation und Mitarbeitergewinnung und Motivation. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Matthias Winkler.
Hotel Life.
Der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
Hallo Matthias. Schön, dass wir uns hier heute sehen und dass du dir die Zeit genommen hast, also einige Fragen zur aktuellen Situation zu beantworten, aber auch unser Thema ist ja die Zukunft der 5-Sterne-Hotellerie oder 5-Sterne-Luxushotellerie. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern oder Zuschauern einmal euer Geschäftsmodell nochmal erläutern. Mein Hotel Sacher kennt jeder, egal ob in Südafrika oder in China. Ich glaube, überall seid ihr weltbekannt. Aber das Geschäftsmodell, ich glaube, das ist die wenigsten bekannt. Das ist ja nicht nur das Hotel, sondern da hängt ja viel mehr dran. Und du bist der Geschäftsführer der Sacher Group, ne? So heißt du, so schimpfst du dich ja.
Ja, also vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen und dich auch zu hören. Freue mich jetzt auf diesen Podcast. Herzlichen Dank daher auch für die Einladung. Sacher, wir sagen zu uns selbst immer weltbekannt in Österreich. Also wie bekannt auf der Welt wir wirklich sind, mögen andere beurteilen, aber richtig ist, dass alle meine Vorgängerinnen und Vorgänger sehr viel richtig gemacht haben und die Marke Sacher durchaus über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist. Und unsere Struktur ist in Wahrheit am besten auch mit unserer Geschichte erklärt, nämlich als ein 16-jähriger Lehrling alleine in der Küche und in Wahrheit alle Kolleginnen und Kollegen gegangen, hatte er plötzlich den Auftrag, ein Dessert, eine Nachspeise zu servieren und zu fertigen. Und in der Not und in der Krise und ganz alleine, also wenn man so will, bei einem IT-Unternehmen wäre es die berühmte Garage gewesen, in einem Gastronomie- und Hotelbetrieb war es eben die Küche. Und er hat die Original-Sacher-Torte erfunden und damit hat letztlich Sacher begonnen. Und es ist eine Schokoladentorte, die inzwischen auf der ganzen Welt gemacht wird. Darf ja jeder Sachertorten machen, aber nur wir haben das Original, das wurde auch gerichtlich bestritten, aber letztlich auch gerichtlich bestätigt und wir haben circa 1 Million Original-Sacher-Würfel und circa 360.000 Original-Sachertorten, die wir jedes Jahr nicht nur mit der Hand machen, sondern auch verkaufen. Und diese Zahlen beziehen sich natürlich nicht auf Corona-Zeiten, sondern auf gute Zeiten, die wir hatten und hoffentlich wieder haben werden. Daneben gibt's Gastronomie. Wir haben mehrere Restaurants, mehrere Kaffeehäuser, auch an Nicht-Hotelstandorten. Und dann gibt es natürlich unsere beiden Hotels, die beide Sacher heißen. Eine steht in Salzburg, das andere steht in Wien. Und wir haben, und das wissen die wenigsten, noch ein drittes Hotel in Wien. Auf der anderen Seite der Oper, das Hotel Bristol, wo wir wirtschaftliche Eigentümer sind, aber den vorherigen wirtschaftlichen Eigentümer auch zum Betreiber machen mussten. Das war Starwood und ist inzwischen Marriott. Die betreiben also für uns ein Hotel. Das hat seine Vor- und manchmal auch seine Nachteile. Aber so haben wir beides in unserem Unternehmen, nämlich ein selbstbetriebenes beziehungsweise auch ein von der Kette betriebenes Haus. In Summe, wenn wir das Jahr 2019, wenn wir unser Gespräch im Jahr 2019 geführt hätten, hätte ich dir stolz erzählt, wir kratzen die 100 Millionen Euro Umsatz im gesamten Unternehmen und wir tun dies mit 800 bis 815 Kolleginnen und Kollegen. Ich muss dir sagen, die Pandemie hat uns in Österreich auch getroffen, genauso wie unsere Freunde in Deutschland, ja letztlich auf der ganzen Welt. Wir machen derzeit circa 40% unserer Umsätze von 2019 und haben zum Ziel, das heurige Jahr mit circa 50, 55, vielleicht sogar 60% eines normalen Wirtschaftsjahres zu beenden, bezieht sich wiederum auf alle zuerst genannten Sparten. Das ist unser Geschäftsmodell, das letztlich aus ja, das ist ein Familienbetrieb, der meiner Frau und meinem Schwager gehört. Ich bin hier nur Angestellter. Aber alle eint uns die Freude an dem, was wir tun. Und das ist Gäste begeistern, Gäste faszinieren, für sie da zu sein und sie letztlich in irgendeiner Form zu verzaubern. Und das versuchen wir mit Wiener Schnitzel, Original Sachertorte, aber auch schönen Hotelzimmern. Und gelingt natürlich nur mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Wahrheit ist Letzteres unser Essen.
Ja, sehr gut. Wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, Matthias, wo siehst du für dich oder für dein Unternehmen die größten Herausforderungen?
Also ganz offensichtlich hat uns Corona vor riesige Herausforderungen gestellt und tut das immer noch. Wir haben über den Impact in unserer Branche ja gesprochen und wir haben, obwohl wir so gerade die Sache in Wien, aber auch in Salzburg ist enorm diversifiziert. Wir haben 92% unserer Gäste kommen aus über 70 Nationen. Also wir dachten, wir sind größer diversifiziert, kann man gar nicht sein. Dass die ganze Welt nicht mehr reisen darf, das stand auch in unseren Risikoanalysen gar nicht drinnen. Aber das mussten wir zur Kenntnis nehmen. Die große Herausforderung eins ist natürlich, Corona zu bewältigen und das Gute mitzunehmen, das Schlechte hinter uns zu lassen. Da sind wir teilweise Passagier, aber wir können doch erstaunlich viel auch selbst gestalten. Herausforderung zwei, ganz aktuell natürlich auch die Krise in der Ukraine. Wir müssen Krieg dazu sagen, der nicht nur ukrainische Reisende und russische Reisende betrifft, sondern natürlich in unserer Branche weit darüber hinaus strahlt. Betroffen im übertragenen Sinn sind natürlich alle Reisenden, die unsicher sind, die vielleicht sogar Angst haben. Da kann man, glaube ich, die große Formel wählen, je weiter weg diese Reisenden sind, desto näher liegt Österreich genauso wie Deutschland am Krisenherd und desto weniger groß ist die Freude, derzeit eine Reise zu buchen. Auch das, da können wir wenig tun, müssen das Beste daraus machen. Dort, wo wir viel tun können, und ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, vor der wir stehen, ist in einer Spaß- und Freizeitgesellschaft, die wir zweifelsfrei haben, von der wir auch stark profitieren als Hoteliers und als Gastronomen, von der großen Geldmenge, die im Umlauf ist. Also es geht gerade im Luxusbereich vielen Menschen sehr gut. Aber diese Spaß- und Freizeitgesellschaft hilft uns als Hoteliers und stellt uns vor riesige Herausforderungen als Arbeitgeber. Denn auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen an dieser Spaß- und Freizeitgesellschaft teilhaben, wollen also möglichst gut verdienen, das ist mehr als legitim, und wollen möglichst wenig an Wochenenden, wo auch ihre Freunde frei haben, mit uns und bei uns arbeiten. Und daraus ergibt sich ein enormes Spannungsfeld, das es schon vor Corona gab, aber Corona hat diese Entwicklung sicherlich zugespitzt. Das sehe ich aktuell als die drei großen Herausforderungen, die sich dann in Preis, in Kosten und in vielen anderen Punkten widerspiegeln und uns, ja,
große Herausforderungen stellen. Weil du gerade die Kosten ansprichst, die Inflationsrate, die liegt ja, ich weiß nicht, wie es in Österreich jetzt ist, aber in Deutschland so durchschnittlich bei 7%, ne? Manchmal sogar darüber. Die Frage ist, dein Gästeklientel, sind die so preisempfindlich wie, sag mal, die Gäste anderer Hotelbetriebe, so im 4-5-Sterne-Segment, die jetzt heute schon gucken und sagen, Mensch, die Preise gehen hoch, kann ich mir das noch erlauben? Gerade so auch die Leisure, also die Hotel, die Urlaubshotellerie, die jetzt schon die Auswirkungen spürt, ne? Das sind die höheren Transportkosten, also Mobilitätskosten, Benzin steigt. Das ist das eine, die Kosten steigen bei den Konsumenten und auf der anderen Seite haben sie ja auch weniger in der Tasche. Ne? Das ist ja so ein Delta, was da entsteht, so ein Gap. Wie ist das bei deiner Gästin in der Luxushotellerie?
Ja, ich glaube, dass die Antwort zweigeteilt ist. Auf der einen Seite haben wir das Privileg, im Bereich Luxus arbeiten zu dürfen und haben es dort überwiegend mit Menschen zu tun, die sich das auch leisten können. Das heißt, ob ein Zimmer 10% mehr oder weniger kostet, macht im Normalfall aus dieser einen Perspektive gesehen wenig Unterschied. Wenn aber, und jetzt sind wir bei der Frage 2, ob sich diese Menschen auch leisten wollen, nämlich dann, wenn andere 5-Sterne-Betriebe vergleichbar, zumindest in derselben Destination, die Preise aus anderen Gründen niedrig halten. Also Preisdurchsetzung ist nicht nur eine Frage von Qualität, sondern auch des Marktes. Und die hohe Inflation wird uns als Gesellschaft, glaube ich, vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen, die auch mit Staatshilfe, also das wird Staatshilfe wohl auch mit betreffen. Bei uns selbst, wie gesagt, die zweigeteilte Antwort, wir haben Gott sei Dank sehr viele Gäste, die es sich leisten können. Ob sie es wollen, ist für uns die zentrale Frage. Denn was entsteht zusätzlich noch zum Preiswettbewerb? Was tun wir, wenn andere Hotels die Preise nicht entsprechend erhöhen, um die Kosten oder die Inflation abzudecken? Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt wiederum, was entsteht derzeit für Stimmung? Und ich glaube, dass die Stimmung, mit der wir zu tun haben, mindestens so schwierig ist wie die Inflation selbst. Das ist der eine Themenbereich Hotellerie, den du gefragt hast. Ungefragt nehme ich auf die Frage Kaffeehaus, Gastronomie, original Sachertorte. Dort haben wir es natürlich auch mit Menschen zu tun, die nicht unbedingt immer nur im Luxus unterwegs sind, sondern die gerne auch mal auf einen Kaffee gehen etc. Dort wird die Weitergabe der Inflation direkt in den Preis sicher schwierig, sicher nicht 1:1 machbar sein. Also dort hat die Inflation wohl die Wirkung, dass es zulasten des Deckungsbeitrags gehen wird. Also das wäre so eine versucht kurze Antwort auf eine Frage, die heute noch nicht beantwortbar ist. Und das kleine Österreich ist in diesem Fall sowohl Konjunkturnehmer als auch Inflationsnehmer. Also es geht uns in Wahrheit genauso wie euch in Deutschland.
Solche Themen, die jetzt von der Politik ja beeinflusst werden. Ich sag mal, das ganze Thema Energielieferung, ne? Das ist ja sehr fragil im Moment alles. Ich weiß nicht, wie es heute in Österreich aussieht, aber in Deutschland, ne, ist das Problem Gaslieferung und Erdöl auch. Und hast du da eine Strategie, wie du dich da weitgehend absicherst? Oder ist das, was du entscheidest immer nach Sicht? Auf sich. Ich meine, jeden Tag kommt ja irgendwie eine neue Meldung raus und die Politik entscheidet und sagt, so jetzt werden wir diese politische Richtung einschlagen, keine Gaslieferung mehr aus Russland. Und was bedeutet das eben für die Hotellerie und für die Wirtschaft auch? Nach Arbeitslosigkeit, die Chemieindustrie kann nicht mehr produzieren und so, da gibt es ja so Horrorszenarien. Wie beeinflusst dich das in deiner Entscheidung?
Also wenn die berichteten Zahlen in den Medien stimmen, dann ist Österreich vom russischen Erdgas noch abhängiger, als es Deutschland ist. Aber es macht in diesem Fall nicht großen Unterschied, ob es 50% oder 80% sind. Es ist jedenfalls so groß, dass wir uns es wirtschaftlich, und ich meine jetzt wirklich nur wirtschaftlich, nicht leisten können, darauf zu verzichten, zumindest derzeit nicht. Spannend ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der die Politik steht, und ich will das gar nicht weiter kommentieren, was gesellschaftliche Verantwortung, muss die gesellschaftliche Verantwortung der wirtschaftlichen folgen oder umgekehrt, sprich, ist ein Gasboykott ein ideales Mittel, um den Krieg zu beenden, und wie hoch ist der Preis, den wir als Gesellschaft, auch sozial schwache Menschen, dafür zahlen müssen. Ich bin froh, kein Politiker zu sein, sondern nur ein kleiner Gastronom und Hotelier, denn das ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Entscheidung. Bringt mich zu der Frage, was können wir tun? Ja, in Wahrheit hat Corona die Digitalisierung enorm beschleunigt und ich glaube, die Krise rund um Gas und Öl wird das Thema Energie im Allgemeinen beschleunigen. Das heißt, wie nachhaltig sind unsere Gebäude, wie energieeffizient ist unser Betrieb, was können wir hier und jetzt tun, um zumindest in einem ersten Schritt Energie zu sparen, und was können wir mittelfristig tun, um alternative Energielieferantinnen und Lieferanten, zum Beispiel andere Rohstoffe oder eben Wind und Wasser und Sonne, besser zu nutzen. Auch das werden wir nicht ganz alleine machen können, sondern wir fokussieren derzeit auf, wo können wir sparen, wo können wir effizient sein. Wir belegen ganz aktuell nicht, wir haben sowieso durch Corona weniger Gäste. Das heißt, wir fokussieren das, was wir tun, auf bestimmte Stockwerke und heizen bzw. betreiben Ganglicht etc., andere Stockwerke nicht. Das ist zwar am Ende des Tages gar nicht so viel Geld, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Übung, um sich das Thema bewusst zu machen. Das heißt, Bewusstseinsmachung, Sparen ist das, was wir konkret tun können. Und wir haben bis jetzt unsere Energie, so wie allgemein alles, was wir kaufen, letztlich auf langfristige Partnerschaften ausgerichtet und auf langfristige Kooperationszeiten auch vertraglich unterschrieben. Also momentan haben wir durchaus das Glück, noch einen Energiepreis zu haben, der die aktuelle Entwicklung nicht berücksichtigt hat. Und wir sind zumindest heuer noch in guten Verträgen. Für nächstes Jahr trifft es uns dann genauso. Aber darauf konzentriert und fokussiert, was wir tun können, sind eben die zuerst genannten zwei Maßnahmen eigentlich das Einzige, was wir tun können.
Gehen wir mal weg von der Krise und gehen wieder ins normale Geschäft. Gehen wir davon aus, dass wir in absehbarer Zeit keine großen Krisen mehr haben. Wo siehst du denn den Trend der 5-Sterne-Luxushotellerie hingehen? Also worauf müsst ihr euch einstellen? Euch meine ich jetzt eben die 5-Sterne-Luxushotellerie. Gibt es da einen Trend, den du spürst oder den du wahrnimmst oder den du auch verfolgst in deinem Geschäftskonzept?
Also wüsste ich es genau, würde ich Bücher schreiben und die sehr teuer verkaufen. Ich weiß es nicht, aber es gibt, glaube ich, viele Gründe für folgende Szenarien. Szenario 1 ist, Reisen wird wichtiger nach Corona, als es während oder vor Corona war. Es gibt mehr Menschen, die sich tolle Reisen leisten können, als es während oder vor Corona war. Das heißt, die Aussichten sind mal an sich gut. Wenn wir im Rahmen von Destinationen denken, ich glaube, da bedarf es einiger Änderungen. Das Sacher, haben wir gemerkt, ist ich zitiere dich, ein berühmtes Hotel, um es nicht selbst sagen zu müssen. Aber wir brauchen die Staatsoper auf der anderen Seite. Wir brauchen die Albertina, sprich die Museen, wiederum auf der anderen Seite. Wir brauchen die Geschäfte. Wir brauchen andere Gastronomie. Wir müssen also da zusammenarbeiten und zusammenwirken. Und ich glaube, dass die Destination und das Destinationsmarketing, Kommunikation, Konzeption wichtiger wird. Der zweite Trend, den ich sehe, Reisende wollen keine Regeln mehr befolgen. Also dieser Klassiker, Anreise, ihren Pass bitte und Registrierung, dann die erste Erklärung, Frühstück von 7 bis 11, die will keiner mehr hören. Und auch unsere Wellness muss 24 Stunden geöffnet sein, das Frühstück muss 24 Stunden möglich sein und so weiter und so fort. Also jede Form der Einschränkung wird, glaube ich, immer schwieriger durchzusetzen zu sein. Maximale Freiheit und damit auch eine größtmögliche Individualität wird gerade im 5-Sterne-Tourismus ein entscheidender Faktor sein. Ein dritter wird wohl das Personalisieren sein. Wir haben im Sacher Wien 150 Zimmer, im Sacher Salzburg sind es 109. Nehmen wir Wien, weil es leichter zu rechnen ist. Wir gehen bei Doppelbelegung also von 300 Personen aus und glauben, dass es mindestens 300 verschiedene Ideen vom Wien-Aufenthalt geben wird. Es sozusagen die Annahme, man kommt nach Wien, um in die Oper zu gehen oder in den Stephansdom oder nach Schönbrunn zu fahren oder im Sommer komme ich nach Salzburg, nur um bei den Festspielen zu sein, die stimmt, wenn überhaupt, nur zum Teil. Da gibt es viele verschiedene Interessen mehr. Diese herauszufinden, wird eine der großen Aufgaben sein und dann auch zu befriedigen, zu erfüllen, überzuerfüllen oder zu überraschen. Also was ist es denn noch außer der Premiere bei den Salzburger Festspielen AIDA am 12. August? Was wollen unsere Gäste noch? Wie gesagt, Digitalisierung hilft uns da im Vorhinein, womit wir schon beim nächsten und vierten Trend werden. Digitalisierung wird immer als disruptiver Faktor beschrieben, und damit läuft die Diskussion meiner Meinung nach falsch. Digitalisierung ist eine wunderbare Ergänzung zu allem bisherigen. Und so sehen wir es auch im Sacher. Wir sagen niemals entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Ganz konkret, du kannst bei uns ein Zimmer mit einem Schlüssel aufsperren, so wie wir es kennen, oder mit einem Chip oder auch mit deinem Smartphone, auf dem du die Sacher-App herunterlässt, und mit einer NFC-Kommunikation brauchst du das nur an dein Türschloss zu halten und das Türschloss geht auf. Du kannst im Zimmer, kannst du mit Lichtschalter oder aber auch mit deiner App das Zimmer steuern, und wir arbeiten gerade an einem Probezimmer, wo wir auch mit Stimme das Zimmer steuern können. Niemals wollen wir ein Türschloss ersetzen, niemals wollen wir einen Lichtschalter aus der Wand nehmen. Das heißt, dieses sowohl als auch, und wenn wir es jetzt wieder größer denken, dann ist so oft die Diskussion bei der Digitalisierung, sie würde das persönliche Service wegdigitalisieren. Mitnichten das Gegenteil ist der Fall. Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit, vor Aufenthalt und nach Abreise im selben persönlichen Kontakt zu bleiben, wie das während des Aufenthalts im Sacher Wien oder Sacher Salzburg möglich ist. Und deshalb, glaube ich, ist Digitalisierung richtig gemacht. Ein viertes großer Trend, wenn du so willst. Und um die Fünfe voll zu machen, glaube ich, dass Nachhaltigkeit sehr viel von dem, was wir derzeit tun, falsifizieren wird und reformieren wird. Ich habe drei Kinder, sie stellen mir letztlich immer dieselben Fragen und die beziehen sich sehr, sehr stark auf, wie verantwortungsvoll gehen wir mit allen Ressourcen, die wir haben, um. Wir haben über das Thema Energie schon gesprochen, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie gehen wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit der Energiemenge um, die wir brauchen? Was für Verpackung verwenden wir? Welche Rolle kann Plastik noch spielen? Und so weiter und so fort. Und auch das wird immer sehr extrem diskutiert. In Wahrheit geht es darum, mit Technologie und Verhaltensänderung ein vielleicht noch besseres Gästeerlebnis zu schaffen und dabei umweltschonender oder ressourcenschonender vorzugehen. Das sind für mich die fünf großen Trends. Auf alle fünf müssen wir eine Antwort geben. Sie passieren nicht sequenziell, sondern sie passieren gleichzeitig. Und wie gesagt, das ist für jemanden, der, also alle unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja herausragende Gastgeber und Gastgeberinnen oder großartige Köche. Das sind neue Themen, mit denen die Gastronomie und Hotellerie und der Tourismus umgehen muss. Gleichzeitig ist es enorm spannend, diese Herausforderungen zu bewältigen. Wiederum eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich hoffe, ich habe schon ein bisschen auf den Punkt gebracht, was uns gerade fordert.
Sehr interessant und spannend, das von dir zu hören. Du hast das Thema Mitarbeiter ja schon mehrfach erwähnt. Ich sag mal, so als Außenstehender würde ich ja sagen, also ihr habt bestimmt genügend Bewerbungen. Ne? Wer möchte nicht im Sacher arbeiten? Ne? Zumindest ist mal für 1-2 Jahre fürs Zeugnis. Ist das tatsächlich so oder ist das habt ihr auch, wie soll ich sagen, Sorgen oder Nöte, dass ihr sagt, Mensch, wir kriegen nicht genügend Fachkräfte oder wir kriegen unsere Stellen nicht gut besetzt oder nicht ausreichend besetzt? Oder seid ihr da so, schwebt ihr da auf einer Welle, wie wir hier in Norddeutschland sagen, der Glückseligen und du kannst dich vor Bewerbung gar nicht retten? So stellt sich das ein Außenstehender sicherlich vor. Ne? Also wer Sache ist hier, der hat ja freie Wahl. Ich kenne das aus dem Vierjahreszeit in Hamburg, da ist das so teilweise, ne, dass sie auch einfach da sehr viele Bewerbungen haben, tagtäglich, nicht nur für Ausbildungsstellen, sondern auch für alle Positionen im Hotelbereich, weil das eben Namen sind, die, ja, das ist einfach gut, wenn man sowas im Zeugnis nachher stehen hat, die Erfahrung genommen hat. Wie sieht das bei euch aus?
Also es ist leider keine Welle der Glückseligen oder kein paradiesischer Zustand, aber es geht uns ehrlicherweise wahrscheinlich besser als dem einen oder anderen Mitbewerb, weil wir diese Marke und auch Arbeitgeber, weil wir diese Marke Sacher haben und damit auch Arbeitgebermarke sind. Du hast angesprochen, ein Sacher-Zeugnis im Lebenslauf zu haben, macht den Lebenslauf jedenfalls besser. Dennoch haben wir in der zuerst geschilderten Spaß- und Freizeitgesellschaft unsere großen Herausforderungen und stehen vor, glaube ich, neuen Fragen, auf die alte Antworten eben nicht mehr passen. Das heißt, wir stehen vor der Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodellen. Wir stehen vor Durchlässigkeit von Systemen, wo also Koch oder Kellner keine lebenslänglichen Urteile mehr sind, sondern der Start in Karrieren, die vielleicht auch außerhalb des Tourismus enden. Und Wertschätzung, also diese Entwicklung, wo Mitarbeiter quasi Eigentum des Unternehmens waren und entsprechend auch eingeteilt wurden wie Strom oder eine andere Ressource. Auch diese Zeiten sind, Gamma Gott sei Dank, Gamma vorbei, stellen uns aber vor Herausforderungen. Wir brauchen also einen völlig neuen Zugang zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben dem versucht, zum Beispiel in einer Charta gerecht zu werden, die den Titel trägt, unsere Arbeit macht Freude, Spaß und Sinn. Und da listen wir auf, was wir geben, aber auch, was wir wollen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein klares Bild, was muss ich tun, um dieses und jenes zu bekommen. Letztlich ein Wertschätzen, das klingt stark nach Deal, das ist es wohl auch, aber dem Grunde nach ist es Ausdruck einer Wertschätzung. Das war uns wichtig, diesen Punkt zu machen. Und da ist auch ein ganz spannendes Papier, denn unlängst hatte ich das ein Mitarbeitergespräch und da hat mir einer die Charta vorgehalten und hat mir gesagt, derzeit macht es mir keinen Spaß und derzeit sehe ich keinen Sinn. Also es ist schon ein ganz gutes Instrument, um auch die Geschäftsleitung oder den Vorgesetzten entsprechend zu fordern und zu sagen, okay, dann müssen wir diese Situation ernst nehmen und müssen wieder sehen, wie wir in sinnvolles Arbeiten und freudvolles Arbeiten hineinkommen. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man festhalten muss. Wir im Sacher haben dieselben Rahmenbedingungen. Wir haben zwar den Vorteil der Marke, aber es ist keine Insel der Glückseligen. Und wir haben hier in den letzten, ich würde mal sagen, 7, 8 Jahren schon sehr, sehr viel auch geändert. Weil wir sehen, dass wir ohne unsere Mitarbeiterinnen, ich bin versucht zu sagen, nicht sind, aber sie sind schon eine bedeutende Rolle, die wir wie immer im Leben erst dann zu schätzen beginnen, wenn sie nicht mehr da sind. Und das umzudrehen und zu sagen, ich bringe ihnen die Wertschätzung entgegen, während sie da sind, glaube ich, macht die Zusammenarbeit schon um vieles leichter. Aber das greift natürlich zu kurz, es sind viele andere Themen und wir brauchen auch nicht darum herum diskutieren, dass wir einfach deutlich mehr zahlen als noch vor mehreren Jahren. Also die Gehälter sind von 2019 bis heute um einen zweistelligen Prozentsatz massiv angestiegen. Das ist auch eine Wahrheit, die wir aussprechen wollen.
Das ist natürlich auch aus meiner Sicht ja komfortabel, weil ihr ein tolles Produkt habt, einen guten Namen. Also ihr könnt es natürlich auch letztendlich auch wieder an die Gäste einfacher weitergeben, als wenn ich ein schwaches Produkt habe, ne? Oder eben No-Name-Produkt habe. Das ist, denke ich mal, ein Unterschied zu der normalen Hotellerie. Ne? Da seid ihr, denke ich mal, komfortabel eingerichtet. Oder sehe ich das verkehrt?
Es ist so ein bisschen wie, natürlich haben wir es mit unserer Marke leichter auf den ersten Blick und können deshalb auch höhere Kosten leichter weitergeben. Und ich würde nicht sagen, dass es falsch ist, aber es ist deswegen nicht um vieles leichter, denn um die Marke Sacher auch als Arbeitgebermarke entsprechend hochzuhalten, müssen wir auch sehr viel tun. Auch die Marke Sacher in der Wirkung zu unseren Gästen muss permanent erneuert werden, muss permanent gepflegt werden etc. Und in manchen Teilen schreckt sie sogar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagen, vielleicht kann ich das gar nicht, was die von mir erwarten. Also wir haben, und wir sitzen beide hier ohne Krawatte, wie ich das erste Mal in Sacher gegangen bin mit meinem Großvater, da war ich noch ein Jugendlicher, kam ich ohne Krawatte und ich kam gar nicht hinein. Und natürlich legen wir auf sehr gepflegtes Äußeres und eine entsprechende Etikette großen Wert, aber die Krawatte ist nicht mehr Pflicht. Wissen das schon alle Gäste? Ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal denkt man an die, und nehmen wir jetzt die Krawatte als Bild. Manchmal sind sich noch immer manche nicht sicher, ob sie zu uns einfach so auf einen Kaffee kommen können. Und die Antwort ist, natürlich können sie. Und ähnlich geht es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch wenn wir eine respektierte Marke sind, manche haben vielleicht Sorge, dass sie doch nicht richtig bei uns aufgehoben sind. Also so stark die Marke in die eine Richtung wirkt, so ist sie manchmal auch Hindernis. Was mir aber wichtig ist, ich glaube, jeder kann starke Marke sein. Und jetzt meine ich nicht mit, in Österreich sagt man dazu, mit voller Hose ist leicht stinken. Ja. Ich meine damit nicht, jeder kann ein Sacher sein, sondern das ist die Entwicklung seit 1832 und viele richtige Entscheidungen, die meine Schwiegermutter und andere getroffen haben. Und wir profitieren heute davon und versuchen, in diesem Fall die Welle weiter zu surfen und nicht abreißen zu lassen. Aber ich denke mir, jeder kann eine starke Marke sein. Er muss halt etwas tun, was andere nicht können, das gleichzeitig von Relevanz ist für seine Gäste. Dann ist meistens auch Preis nicht das Problem. In der Sekunde, wo wir über Preis Wettbewerb austragen, haben wir in Wahrheit schon verloren, weil es immer einen geben wird, der größer, stärker etc. ist. Also jetzt wieder umgelegt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube wirklich, jeder kann ein guter Arbeitgeber sein. Und wenn es das Gehalt nicht ist, dann sind es vielleicht andere Dinge. Ich gebe jetzt ein kleines Beispiel. Also das Wir haben eine große Reparaturwerkstatt. Wir haben eigene Tischler, wir haben eigene Maler, wir haben eigene Elektriker. Und wir haben eine Unmenge von Werkzeugen. Und wir sind draufgekommen, dass viele unserer Mitarbeiter neue Wohnungen beziehen, umsiedeln etc. und kein Werkzeug haben oder sich dieses teuer kaufen müssen. Bei uns kann sich jeder Mitarbeiter das Werkzeug ausborgen. Kostet gar nichts, ist ein bisschen Verwaltung. Die erste Idee war natürlich ein handschriftlicher, also ein Zettel oder ein Stück Papier, und wir haben das umgestellt auf digital ganz schnell. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo wir einfach mit ein bisschen Diskussion nachdenken, haben wir ein kleines Asset, das sicher nicht über die Frage entscheidet, ich arbeite im Sacher oder nicht, aber dass ein Beitrag dazu ist, wie sehen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können unser Werkzeug haben, sie müssen es nur wieder zurückbringen.
Ja, sehr schön, Matthias. Die abschließende Frage, die ich habe, auch in die Zukunft gesehen, ihr seid ja ein Luxushotel, 5-Sterne-Bereich, ein Grau-Hotel, ne? Wie siehst du denn die Entwicklung in diesem Segment weltweit? Grau-Hotels, modern gestaltet, haben die Zukunft oder ist das eher ein Auslaufmodell? Also ausgenommen jetzt, sag mal, die Bekannten, ne? Die jeder kennt, so wie ihr jetzt oder in Hamburg hier, für Jahreszeiten oder wo auch immer in der Welt. Ist das für moderne Konzepte, die auch Grau-Hotel sein wollen in diesem Segment, gibt es da eine Zukunft?
Ich glaube, für alles, was Qualität und gut ist, gibt es Zukunft. Unsere Gemäuer gehen zurück auf 1876. Unser Rezept geht zurück auf 1832. Wäre alles so geblieben wie 1832 oder 1876, gäbe es die Torte nicht mehr und gäbe es das Gebäude wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind gefordert, immer mit der Zeit zu gehen, damit wir nicht mit der Zeit gehen müssen. Und ähnliche Herausforderungen hat jedes neue Konzept. Ich glaube, was heute richtig ist, und in Veränderungen hat es immer gegeben, atemberaubend ist nur die Geschwindigkeit, in der es passiert. Aber selbst das zukunftsträchtigste neue Konzept, welcher Art auch immer, ist in 2 Jahren bereits 700 Tage alt. Und es wird in den nächsten 2 Jahren nächsten Konzepte und neue Konzepte geben. Letztlich stehen also wir, ähnlich wie das aktuellste Konzept jetzt gerade, immer vor derselben Herausforderung. Und da ist Hotellerie und Gastronomie etwas Wunderbares. Wir müssen ja gar keine Umfragen machen, sondern die bezahlten Umfragen finden wir auf Google, auf TripAdvisor. Die bezahlten Umfragen finden wir, wenn wir mit unseren Gästen sprechen. Und wir müssen eine gute Mischung finden aus, wo sind wir Vorreiter, wo sind wir guter Zuhörer, wo bleiben wir möglichst nahe an unseren Gästen dran. Und deshalb ist die Frage des Konzepts, ich glaube, dass es für alles einen Platz gibt, wenn es gut und Qualität ist. Und darüber entscheiden unsere Gäste, unsere Kunden, unsere Fans. Und solange wir diesen Kontakt nicht verlieren und aufrechterhalten, sinnvoll zuhören und das im Team mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, dann wird es bewährtes, wie das 4 Jahreszeiten, im Übrigen ein tolles Hotel, und ich gratuliere immer auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil sie dort auch tolle Services leisten. Genauso wie das Sacher werden einen Platz dann haben, genauso wie das Neueste vom neuen Konzept wird dann einen Platz haben, wenn es gut, voller Qualität und nahe am Bedürfnis unserer Gäste ist.
Ja, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast noch einmal, und Bleib gesund und komm gut durch die ganzen Krisensituationen. Und ich denke, das Sacher hat sicherlich noch hunderte von Jahren Zukunft vor sich. Wir sehen uns demnächst wieder. Alles Gute.
Danke auch vielmals. Danke für die Einladung. Danke auch allen, die uns zugehört haben, für das Interesse. Es ist mir immer eine Freude, dich zu sehen, und in diesem Fall auch alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich aufs nächste Wiedersehen. Ich befürchte, es wird wieder ein digitales sein, denn da haben wir schon einen Termin in unserem Kalender. Aber wenigstens das übernächste sollte ein persönliches sein. Ich freue mich, dich bald wieder live und in Farbe und in Person.
Wenn du mal uns in den Norden kommst, in den echten Norden nach Schleswig-Holstein, schau gerne mal bei uns rein. Wir haben ja auch eine schöne Region, 2 Seen vor der Tür, die Nordsee und die Ostsee. Ich weiß nicht, ob du die Region hier kennst, aber es ist wirklich auch traumhaft bei uns. Bist jederzeit herzlich willkommen.
Super, vielen herzlichen Dank.
Alles Gute, Matthias.
Danke.